Vor circa 7 Jahren waren Frieda und ich vom Studium her zu einem Auslandssemester. Es hat uns damals nach Amerika, nach Texas verschlagen und wir haben dort in einem Studentenheim gewohnt, direkt am Unigelände, und beim Einkaufen, da waren wir so richtig unamerikanisch unterwegs. Das bedeutet, wir sind zu Fuß gegangen. Dort wird ja jeder Meter gleich gefahren. Und lustigerweise war das nächste Lebensmittelgeschäft, das es gab, ein Aldi, also Hofer. Und na, keine Ahnung, wie es dazu kam. Wir waren auf jeden Fall überrascht, als wir dort einen Hofer entdeckt haben. Und als wir dann eines Tages einkaufen waren, kam die zweite Überraschung. Während wir so durch die Gänge gehirscht sind, habe ich auf einmal jemanden Deutsch reden gehört. Das passiert in Amerika nicht so oft. Und nach kurzem Zögern habe ich meine Feigheit überwunden und bin auf diesen Deutschsprechenden zugegangen. Und dann hat sich herausgestellt, es ist ein junges Pärchen, das zum Auslandssemester in Deutschland gewesen ist und eben ein bisschen Deutsch sprechen kann. Und immer dann, wenn sie Lust haben, ein bisschen Deutsch zu üben, dann sprechen sie auf Deutsch. Oder wenn sie heimlich etwas austauschen müssen, was niemand anders verstehen soll, dann sprechen sie auch auf Deutsch. Kann ja niemand ahnen, dass da zwei wilde Deutsch-Österreicher in Texas zum Studium sind. Die Begegnung damals hat mir gezeigt, dass man sich mit Sprache sowohl abgrenzen kann, also eine Trennung spürbar wird, als auch, dass eine Sprache auch verbinden kann. Denn wir haben uns damals dann mit den beiden verabredet zum Essen und haben einen netten Abend zusammen verbracht. Auslöser war die gemeinsame Sprache. In der heutigen Schriftlesung haben wir schon gehört, dass es da so ein eigenartiges Ereignis zu Pfingsten vor circa 2000 Jahren gegeben hat, wo die Jünger von Jesus versammelt waren. Und dann war auf einmal dieses Rauschen, als würde draußen ein 40-Tonner vorbeizischen und ein heftiger Wind und irgendwas so wie leuchtende Flammen, die aber gleichzeitig nichts verbrannt haben. Das ganze Ereignis wird mit der Ausgießung des Heiligen Geistes in Verbindung gebracht, so wie es der Prophet Joel angekündigt hat. Und dieses Pfingstereignis hatte eine überraschende Folge. Die Jünger von Jesus haben angefangen, in fremden Sprachen zu reden. Nicht, weil sie die Sprache irgendwann mal in der Schule gelernt hätten, sondern weil es der Heilige Geist ihnen einfach irgendwie so ermöglicht hat. Wenn ich daran denke, wie mühsam es ist, eine Sprache zu lernen, dann denke ich mal, das hätte ich mir in der Schulzeit auch gewünscht. So manche Stunde wäre entspannter gewesen, wenn der Heilige Geist da so als Doping dazukommt. Die Schriftlesung hat damit geendet, dass die Menschen erstaunt waren, ratlos waren und sich gefragt haben, was hat das zu bedeuten? Also es war eine neugierige Reaktion, aber das war nicht die einzige Reaktion, die an diesem Pfingstmorgen passiert ist. Da gab es auch noch andere Reaktionen und dort hören wir jetzt den Predigttext ab Vers 13 weiter und ich bitte euch dazu nochmal aufzustehen. Nach dem Erstaunen der einen heißt es über die anderen, wieder andere spotteten, die haben zu viel süßen Wein getrunken. Da trat Petrus vor die Menge, zusammen mit den anderen 11 Aposteln. Mit lauter Stimme wandte er sich an die Leute. Ihr Leute von Judäa, Bewohner von Jerusalem, lasst euch erklären, was hier vorgeht und hört mir gut zu. Diese Leute hier sind nicht betrunken, wie ihr meint. Es ist ja erst die 3. Stunde des Tages. Nein, was hier geschieht, hat der Prophet Joel vorhergesagt. Gott spricht, das wird in den letzten Tagen geschehen. Ich werde meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Eure Söhne und Töchter werden als Propheten reden. Eure jungen Männer werden Visionen schauen und eure alten, von Gott gesandte Träume haben. Über alle, die mir dienen, Männer und Frauen, werde ich in diesen Tagen meinen Geist ausgießen. Und sie werden als Propheten reden. Ich werde Wunder tun, droben am Himmel und Zeichen erscheinen lassen, unten auf der Erde. Blut und Feuer und dichte Rauchwolken. Die Sonne wird sich verfinstern und der Mond wird blutrot werden. Dies alles geschieht, bevor der große, prächtige Tag des Herrn anbricht. Jeder, der dann den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Soweit der zweite Teil der Schriftlesung von heute. Dürft gerne Platz nehmen. Auf einer Baustelle habe ich den Spruch kennengelernt, kein Bier vor 4. Okay, ihr wart auch mal auf einer Baustelle offensichtlich. Finger weg vom Alkohol. Ein ähnliches Argument bringt im Grunde Petrus an dieser Stelle. Da war kein Alkohol im Spiel. Sie wären nicht die Ersten gewesen, die Jünger, wenn sie ihren Kummer im Alkohol versucht hätten zu ersäufen. Es war ja nachvollziehbar. Jesus ist ja gerade erst gestorben in der Wahrnehmung der außenstehenden Menschen. Dann haben sie behauptet, er war wieder da und dann war er wieder weg jetzt auf einmal. Also bei dem ganzen Hin und Her, Alkohol wäre jetzt vielleicht eine Erklärung dafür. Dann reden die auch noch so komisch in unverständlichen Sprachen. Also dass da jemand auf den Vorwurf kommt, ihr seid doch alle betrunken oder ihr habt doch alle was geraucht, ist jetzt nicht ganz abwegig. Aber Petrus erwidert, nein, Alkohol ist nicht im Spiel. Vielleicht hätte er, wenn er den Spruch mit kein Bier vor vier gekannt hätte, vielleicht hätte er einen anderen Wortwitz draus gemacht, kein Wein vor nein oder irgendwie so, oder kein Wein vor neun. Ja, auf jeden Fall für ihn, Alkohol ist nicht die Antwort. Nichts Hochprozentiges, sondern etwas Hochgeistliches ist da an diesem Morgen passiert. Es ist in Erfüllung gegangen, was der Prophet Joel prophezeit hat, wo die Menschen damals lange darauf gewartet haben, dass endlich der Geist Gottes kommt, wie es verheißen worden ist. Bis dahin war es so, dass Gott seinen Geist immer wieder einzelnen Menschen gegeben hat, einem König, einem Propheten, immer damit verbunden, dass dieser Mensch dann eine besondere Aufgabe, eine besondere Verantwortung hat. Der Prophet Joel hat etwas bahnbrechend Neues angekündigt. Nicht einzelne, auserwählte, besondere, very important people bekommen den Geist Gottes, sondern allen wird dieser Geist Gottes geschenkt. Der Prophet kündigt eine neue Zeit an. Alle bekommen den Heiligen Geist. Und auch Jesus spricht ganz am Anfang in der Apostelgeschichte in Kapitel 1, Vers 5 davon, dass so etwas wie eine neue Zeit anbrechen wird. Er sagt dort, in wenigen Tagen werdet ihr mit dem Heiligen Geist getauft werden. Hurra, da passiert was. Jesus kündigt an, dass sich eine Prophezeiung erfüllt. Und die Jünger haben verstanden, dass mit dieser Ausgießung des Heiligen Geistes eine völlig neue Zeit anbricht. Und sie fragen Jesus, ob das der Beginn von Gottes sichtbarem Königreich in dieser Welt ist. Und mir scheint es an dieser Stelle, dass Jesus seine Jünger erstmal kräftig gebremst hat, bevor sie bei dem Gedanken an ein Königreich im Namen Gottes vollkommen falsch abbiegen. Es geht Gott nicht um einen christlichen Gottesstaat. Solche Bestrebungen gab es damals und wir kennen sie auch aus heutiger Sicht. Dort, wo sich Politik und Religion zu eng verbinden, ist immer die Gefahr da, dass jemand sagt, wir sind ein christlicher Staat. Es geht Jesus nicht darum, eine Nation, ein exklusives Volk, ein Königreich zu bauen. Er will, dass Menschen aus allen Völkern, aus allen Ländern, mit ganz unterschiedlichen Sprachen und Hintergründen und Geschichten zu ihm finden und ihn als den persönlichen Herrn und Erlöser kennenlernen, lieben lernen und bezeugen. Das ist eine ganz andere Ausrichtung wie ein sichtbarer Gottesstaat und eine gemeinsame Sprache wäre dazu ja eine gute Grundlage, damit man sich versteht, worum es in diesem Staat geht. Jesus bremst also diesen nationalistischen Gedanken aus. Gott, sagt er, wird sein sichtbares Reich wieder aufbauen, aber zu einer Zeit, die er sich überlegt hat. Nicht dann, wenn die Jünger dran denken, dass es an der Zeit wäre oder wenn sich eine tolle Gelegenheit bieten würde. Jesus steht auf der Bremse und gleichzeitig gibt er ihnen Vollgas, denn er sagt, da ist ein Auftrag. Das ist in Vers 8, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr Kraft empfangen. Dann werdet ihr meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa, in Samaria und bis ans Ende der Welt. Bevor sich die Jünger also drin verlieren, wo jetzt dieses Reich Gottes passiert, zeigt er ihnen schon mal, euer Augenmerk, euer Fokus richtet sich auf meinen Auftrag, Zeuge sein und das in aller Welt. Da habt ihr ein bisschen zu tun. Wir erinnern uns, der Geist Gottes ist im Alten Testament an auserwählte Menschen gegangen mit einem besonderen Auftrag. Und mit der Ausgießung des Heiligen Geistes kommt Hand in Hand ein solcher Auftrag auch auf uns zu. Die Botschaft von Jesus weitertragen in aller Welt. Ihr kennt sicher alle den Missionsbefehl, den Missionsauftrag, den es ganz am Ende vom Matthäusevangelium heißt. Das spricht Jesus zu seinen Jüngern: Geht nun hin zu allen Völkern und ladet die Menschen ein, meine Jüngerinnen und Jünger zu werden. Tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu tun, was ich euch geboten habe. Seid gewiss, ich bin immer bei euch, jeden Tag, bis zum Ende der Welt. Und das ist der Startschuss. Der Startschuss und die Geburtsstunde für die christliche Gemeinde. Der Pfingstmorgen ist der Startschuss, dass alle Welt die Botschaft von Jesus hört. Und lustigerweise nicht mal, indem die Jünger rausgehen, sondern alle Welt kommt zu ihnen, ins Haus. Menschen aus allen Nationen sind da und hören auf einmal diese Botschaft von Gott, von diesem Jesus. Jüdische Pilger aus aller Welt, die nach Jerusalem kommen, um Gott nahe zu sein, begegnen auf einmal dem Gott, der uns nahe gekommen ist, Jesus, nämlich in der Verkündigung durch die Jünger. Der Petrus ist ja immer der eine Jünger, der ganz schnell beim Reden ist. Er checkt Dinge wahnsinnig schnell und hat dann auch immer die Klappe offen und stellt die Fragen, wo er manchmal einen Rüffel kriegt. Und auch an diesem Pfingstmorgen checkt er die Situation, dass jetzt sein Moment ist, etwas zu tun. Und er spricht. Er spricht und erklärt den Menschen, was es mit diesem Pfingstspektakel zu tun hat. Er springt an diesem Morgen ein, um das Zeugnis von Gott weiterzugeben. Und weil ich dieses Zeugnis, das er weitergibt, das so die Geburtsstunde der christlichen Kirche begleitet hat, so wichtig ist, möchte ich das jetzt einfach in Auszügen ein Stück weit vorlesen und ich hoffe, es wird deutlich, warum das für uns so wichtig ist. Petrus spricht da: Ihr Leute, hört diese Worte. Es geht um Jesus. Gott selbst hat euch gezeigt, wer er war. Mitten unter euch hat Gott durch ihn machtvolle Taten, Wunder und Zeichen geschehen lassen. Das wisst ihr ja selbst. Es war Gottes Wille und Plan, dass dieser Mann euch schutzlos ausgeliefert war. Ihr habt ihn von Heiden ans Kreuz schlagen und umbringen lassen, aber Gott hat ihn auferweckt und aus der Gewalt des Todes befreit. Denn der Tod hatte keine Macht über ihn und konnte ihn nicht festhalten. Gott hat ihn auferweckt. Dafür sind wir alle Zeugen. Und dann ein paar Verse später heißt es: Daran soll ganz Israel, in Klammer, wahrscheinlich hat die ganze Welt, mit unerschütterlicher Gewissheit erkennen: Diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, hat Gott zum Herrn und Christus gemacht. Das ist der Kern der Botschaft des Christentums: Jesus und nichts anderes. Jesus ist der Kern und der Mittelpunkt, der in jeder christlichen Gemeinde stehen muss. Jesus nicht einfach nur als Mensch, sondern Jesus als der Herr. Und es ist nichts anderes wie eine Umschreibung dafür, dass Jesus Gott ist. Es ist der Anfang und es ist der Anfang der christlichen Gemeinde und ich glaube auch die Existenzberechtigung. Wenn wir an diesem Punkt abweichen, warum braucht es uns dann noch? Ist dann nicht alles nur eine große Lüge, die sich irgendwie durch die Geschichte weitergesponnen hat? Wenn wir beginnen, Jesus, den auferstandenen Jesus, aus dem zentralen Mittelpunkt rauszuschieben, ich glaube, dann ist es der Anfang vom Ende für eine christliche Gemeinde, für eine christliche Kirche, die sich bis dahin vielleicht noch christlich genannt hat. Die Zuhörer von Petrus, die haben das an diesem Pfingstmorgen, die hat es irgendwie mitten ins Herz getroffen. Sie haben die Wahrheit in diesen Worten von Petrus erkannt. Sie haben gecheckt, dieser Jesus, der hat etwas mit mir zu tun. Dieser Jesus hat etwas völlig Neues in die Welt hineingebracht. Und sie haben sich gefragt, was sollen wir tun? Das war der theologische Kern von dem, was Christsein bedeutet. Jetzt spricht Petrus darüber, was der praktische Kern der Botschaft ist. Ändert euer Leben. Lasst euch alle taufen im Namen von Jesus. Er spricht davon, dass dann Schuld vergeben wird und dass der Heilige Geist ins Leben kommt eines Menschen, weil man ihn geschenkt bekommt. Und die Bibel berichtet, dass an diesem Tag 3000 Menschen sich taufen lassen haben. Es ist der Geburtstag der Gemeinde. Wenn man heute bei einer Geburt so draufschreibt, 50 cm lang und 3260 Gramm schwer, auf der Geburtskarte von der Gemeinde wird stehen, 3000 Menschen schwer. So, das ist der Startpunkt, mit dem die Gemeinde ins Leben gestartet hat. Und mehrere Dinge, die an diesem Pfingstmorgen passiert sind, halte ich für wichtig. Das eine ist, dass etwas in Erfüllung gegangen ist, was Jesus angekündigt hat. Eigentlich sind mehrere Dinge in Erfüllung gegangen, aber eine Sache ist mir nochmal besonders bewusst geworden. Als Jesus beim letzten Abendmahl mit seinen Jüngern zusammen ist, spricht er davon, dass er gehen wird und dass jemand anders kommen wird. In Johannes 16, Vers 13, da heißt es, wenn der Beistand, der Helfer, der Geist der Wahrheit kommt, der wird euch helfen, die ganze Wahrheit zu verstehen. Und ich glaube, das ist an diesem Pfingstmorgen passiert. Menschen haben verstanden, was es mit Jesus auf sich hat, dass er gekommen ist, um uns zu retten und zu rufen und in seine Gemeinschaft mit hineinzunehmen. Es ist eine Wahrheit über Gott, wie er ist und wie er sich in unserer Welt in Jesus zu erkennen gegeben hat. Es ist aber auch eine Wahrheit über uns Menschen, damit wir erkennen, wer wir sind und wie wir sind. Von Gott geliebt, von Gott getrennt. Und dass es praktisch unsere Umkehr braucht, unser Hinwenden zu ihm. Das sagt sich jetzt so schnell und das sagen wir in der Kirche immer wieder, das kriegt man hier immer wieder zu hören. Aber ich finde, hier passiert etwas Riesiges, noch viel mehr als ein Sprachenwunder. Bei uns Menschen ist es ja so, das, was in unserem Inneren steckt, das sieht man ja nicht so. Und wir sehen uns selber ja auch nie ganz. Wir haben alle unsere blinden Flecken. Dass jemand einen blinden Fleck über sich selber erkennt, das ist total schwierig. Das ist auch manchmal schmerzhaft, wenn man eine unangenehme Wahrheit über sich selber akzeptiert. Und am besten sehen wir das, wenn wir einen anderen Menschen vor Augen haben, wo wir merken, der hat doch einen blinden Fleck, der läuft an diesem Punkt unrund, da ist etwas verletzt, da ist etwas krank, da ist etwas falsch, da braucht es Heilung. Aber das über sich selber erkennen, das ist für mich fast noch ein größeres Wunder, als wenn man mit einer Sprache jemand anderen erreicht. Eine Sprache kann man lernen in der Schule, aber sich selbst erkennen, Wahrheit über sich selbst erkennen, Wahrheit über Gott erkennen, da kann man sich den Mund fusselig reden. Es klappt nicht, wenn es nicht vom Geist Gottes geschenkt wird. Deswegen ist das für mich fast noch das größere Wunder an Pfingsten, dass durch Sprache das Herz von so vielen Menschen erreicht wurde und dass es nicht nur erreicht und berührt wurde, sondern dass diese Menschen festgestellt haben, es braucht Änderung in meinem Leben. Ich will mich zu Gott wieder hinwenden. Und dann haben das viele gemacht. Also das ist das eine, was mich an diesem Pfingstmorgen so fasziniert, nämlich über die Sprache hinaus, was im Herzen, in unserer Herzenssprache mit uns passiert ist oder was mit diesen Jüngern passiert ist, wo der Geist Gottes am Wirken war. Und das Zweite, das passiert ist, hat so einen Moment von Situationskomik. Denn die Jünger haben ja am Anfang gefragt, das Reich Gottes, wenn diese neue Zeit mit dem Geist Gottes anbricht, ist dann nicht das Reich Gottes dann auch da? Und Jesus hat die Erwartung voll ausgebremst, damit sie nicht falsch abbiegen. Aber ich bin überzeugt, dass an diesem Tag das Reich Gottes sichtbar geworden ist. Nicht als Königreich mit einer eigenen Grenze, mit einer einheitlichen Sprache, mit einer einheitlichen Politik oder was auch immer, sondern als geistliche Gemeinschaft ist dieses Reich Gottes spürbar und sichtbar geworden. Genauso wie Jesus es einmal seinen Jüngern angekündigt hat, wo er sagt, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Es ist mitten unter, zwischen, innerhalb der Gemeinschaft seine Nachfolger zu finden. Und deswegen finde ich auch diesen Wochenspruch so spannend, wo es heißt, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Es hat mit unserer Gemeinschaft zu tun. Als Christen sind wir nicht nur in Gemeinschaft mit Gott, das könnte man ja sagen. Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist ist Gemeinschaft mit Gott. Wenn ich mit Gott und dem Heiligen Geist verbunden bin, dann bin ich in Gemeinschaft. Aber diese Formulierung lässt sich grammatikalisch auch noch anders lösen. Es geht um eine Gemeinschaft, die durch den Heiligen Geist entsteht, die durch das Wirken des Heiligen Geistes entsteht. Egal wie unterschiedlich wir Menschen sind, egal wie unterschiedlich unsere Herkunftsorte sind, unsere Lebensgeschichten, unsere Erfolge, unsere Tiefschläge im Leben, egal wie unterschiedlich unsere Leidenschaften, also das, was wir mögen und das, was wir gar nicht mögen, egal wie unterschiedlich das ist. All das kann uns voneinander trennen, wenn wir es zu etwas Trennendem werden lassen. Aber gleichzeitig gibt es eine Sache, die uns vereint, dass wir im Geist Gottes einen gemeinsamen Weg zu einer Wahrheit hingegangen sind, einen Weg, den er uns geführt hat, ein Weg, der uns vereint, egal was uns sonst trennt. Dieser Gott, der geistliche Weg zu ihm, dass wir uns ihm öffnen, uns wieder zu ihm hinwenden, das ist ein Weg, der uns alle verbindet, wenn wir in den gehen. Das ist eine Gemeinschaft, die durch den Heiligen Geist gestiftet wurde und die dazu führt, dass Menschen ganz unterschiedlicher Natur, und wir könnten noch viel bunter sein in unserer Gemeinschaft, das ist eine Gemeinschaft, die im Heiligen Geist passieren kann, wenn wir uns dafür öffnen und das Trennende auch ein Stück weit, ja vielleicht außen lassen oder nicht zu etwas Trennendem werden lassen, sondern akzeptieren, dass wir neben Gemeinsamkeiten auch Unterschiede haben. Ich habe euch ein abschließendes Bild mitgebracht, wo ein Künstler, der El Greco heißt, im 16., 17. Jahrhundert ein Bild vom Pfingstwunder gemalt hat. Es ist leider ein bisschen klein, weil er es 3 Meter hoch und nur 1 Meter breit gezeichnet hat, um zu zeigen, dass da was in der Vertikalen passiert ist. Gott, der in der Form des Heiligen Geistes zu uns kommt. Dieses Bild hat eine Besonderheit, oder eigentlich viele Bilder haben damals, als so gemalt wurde, eine Besonderheit. Und zwar, die Künstler hatten die Eigenart, dass sie sich selbst in das Bild hineinmalen. Dann taucht auf einmal das Gesicht von jemandem auf, der eigentlich der Künstler ist. Und jetzt meine Frage wäre, könnt ihr trotz der Distanz und der Lichtverhältnisse erkennen, wer in diesem Bild als der Künstler gehandelt wird? Ja? Ganz rechts oben, der zweite von rechts, ja, der da. Was lässt dich vermuten, dass es der ist? Weil er dich anschaut. Genau, also tatsächlich ist der Typ, wo man sagt, das ist der Künstler. Und mich hat an diesem Bild, wir haben 2 Dinge bewegt. Das eine ist, der malt über 1500 Jahre nach dem Pfingstereignis diese Situation und malt sich selbst hinein, was ja üblich ist, aber er malt sich mitten in die Jüngerschaft rein und er hat eine Flamme am Kopf. Das soll ausdrücken, dass er selbst weiß, Pfingsten ist nicht nur etwas Vergangenes, sondern das hat mit mir heute im 17. Jahrhundert zu tun. Er wusste, dass er selbst diesen Geist Gottes braucht und dass er zu dieser Gemeinschaft des Heiligen Geistes dazugehören sollte. Oder er hat sich auf jeden Fall dazu gezählt, sonst hätte er sich die Flamme nicht drauf gemalt, sondern irgendwo als Beobachter daneben. Und die zweite Sache, hast du schon komplett richtig genannt, er schaut nicht wie alle anderen oder fast alle anderen nach oben, sondern er schaut aus dem Bild raus und er schaut uns an. So als würde er uns die Frage stellen, ich im 17. Jahrhundert, ich wusste, dass ich da dazugehören muss, dazugehören will. Und er fragt uns, wie schaut es bei uns im 21. Jahrhundert aus? Erkennen wir das, dass Pfingsten, Gott, diese Gemeinschaft im Heiligen Geist, dieses Ausrichten auf Gott und dieses Erkennen, wer er ist und wer ich bin und was es mit uns miteinander zu tun hat, als würde er uns das fragen, wie schaut es da mit dir aus? Wie stehst du? Gehörst du dazu? Lässt du dich rufen, in diese Gemeinschaft des Heiligen Geistes weiter einzutauchen? Das ist die Frage, die uns, glaube ich, Pfingsten stellt, auch heute noch, weil es nicht nur eine Geschichte aus der Vergangenheit ist, sondern der Geist auch heute noch wirkt. Manchmal vielleicht verborgen. Manchmal vergessen wir das in unserer Kirche, in unserer Liturgie. Ich selber gehöre da ja auch dazu. Aber der Heilige Geist, ohne ihn wird all unser Beisammensein, all unser Reden, all unser Hören vielleicht vergeblich bleiben, weil wir das Wichtigste verpassen, dieses in Gemeinschaft treten mit Gott in der Vertikalen und in das gemeinsame Miteinander als Glaubensgeschwister, als Gemeinschaft im Heiligen Geist.